Meine Meinung zu Professor Indra. Professor Indra ist ein Motorenentwickler oder war ein Motorenentwickler und der wird immer wieder interviewt zu verschiedenen aktuellen Themen. Mir ist jetzt allerdings dieses Interview etwas aufgestoßen aufgrund der Einseitigkeit seiner Äußerungen. Ich meine, jeder kann sich ja äußern und seine Meinung kundtun. So wäre jetzt meine Meinung auch oder meine Darstellung auch zu sehen. Einfach als Gegendarstellung zu Professor Indra, wobei ich ja natürlich überhaupt kein Gewicht habe. Ja, aber ich meine, ich habe mich hier nur oberflächlich mit dem Thema befasst, eben weil ich 3 Jahre lang mit einem Tesla gefahren bin, habe ich mich ein klein wenig mit der Thematik auseinandergesetzt und muss halt sagen, es ist wirklich unglaublich, wie leichtfertig hier Aussagen getroffen werden, die schlichtweg falsch sind und die davon zeugen, dass solche Koryphäen wie jetzt dieser Professor Indra überhaupt keine Ahnung haben. Also von Motoren, vielleicht von Motoren vor 30 Jahren und auch die, er kann das natürlich auch noch ableiten auf die jetzige Situation. Aber um die Gesamtsituation zu betrachten, müsste er sich halt auch mit diesen komplett anderen Technologien auseinandersetzen. Und seine Denkweise ist halt nicht dynamisch. Er sieht es sehr statisch. Er kann nicht extrapolieren. Und was mir halt konkret aufgefallen ist, ist seine Aussage, dass an diesen, E-Rennen, also Autorennen mit E-Motoren, dass da Dieselaggregate stehen würden und was dann zeigen würde, dass man im Hintergrund ja trotzdem riesige Dieselaggregate braucht. Und da muss ich sagen, das ist sowas von verzerrend, diese Darstellung. Ich meine, es kommt doch nicht auf diese paar E-Rennen an, die hier getätigt werden. Ist doch klar, dass die da jetzt nicht diese Infrastruktur unmittelbar aufbauen können. Man muss das dann völlig überzubewerten, finde ich schon mal falsch. Oder die Aussage, dieser Rückschluss, dass weil Bosch sich angeblich aus der Batteriefertigung zurückgezogen hat, dass sie dann daraus zu folgern, dass Bosch der Batteriefertigung keine Zukunft geben würde, ist komplett falsch. Ich meine, ich weiß es zufällig, weil Tenniskollegen von mir in der Vorausentwicklung bei Bosch sind. Und da heißt es, die Aussage von Denner, also dem Vorstandsvorsitzenden von Bosch, war so zu werten, dass Bosch sich die Finger verbrannt hatte in der Vergangenheit bei Mobiltelefonen und auch bei Photovoltaik und dass sie sich jetzt nicht nochmal die Finger verbrennen wollen bei Akkufertigung, weil sie eben diesen asiatischen Markt schwer einschätzen können, weil da eben subventioniert wird auf Teufel komm raus und sie eben diese Konkurrenz einen zu großen Respekt haben. Also sprich, Bosch hat sich deshalb nicht in die Batteriefertigung begeben, weil sie dieses gesamte Umfeld nicht abschätzen können und sie das Risiko einfach scheuen. Während Elon Musk, der halt sehr risikofreudig ist, er gibt es ja selber zu, dass er selber nicht dran geglaubt hat, an den Erfolg seiner ganzen Aktionen, der geht halt, der fährt halt volles Risiko. Und Bosch sieht halt, ja, diese, der Denner der sieht sich halt in der Verantwortung für, was weiß ich, 200.000 Mitarbeiter und will da nichts riskieren. Und kann natürlich falsch sein, diese Haltung. Und ja, also Tesla hat sich halt dieser Problematik gestellt und nimmt die Konkurrenz auf. Zum einen mit strategischen Allianzen, ja, mit Panasonic, aber teilweise haben die schon eigene Fertigungslinien jetzt aufgezogen. Und Tesla hat ja auch neue Firmen aufgekauft in der Richtung. Während Mercedes gerade mal 10 Gigawatt in Kamen produziert. Ja, die arbeiten, glaube ich, mit Cattle zusammen. Also Geely auch, aber Geely macht ja keine Batterien. Und haben gerade mal eine Fertigungskapazität in dieser strategischen Allianz von vielleicht die reichen für 100.000 Fahrzeuge. Das ist gar nichts. Tesla hat vor, hier 40 Gigawatt Batterien zu fertigen in Deutschland. Das reicht dann für 400.000 Autos, Fahrzeuge. Und VW hat hier mit schwedischen Firmen Allianzen und noch mit einer amerikanischen Firma Allianzen, die wollen 1 Million bis 2 Millionen. Also die haben vor 100 Gigawatt Batterien zu fertigen in Schweden. Ja. Und die Aussage von Professor Intra, da vermute ich schon, dass er Ahnung hat in Bezug auf Wasserstoff, sagt er halt. Also Wasserstoff könnte man gerade vergessen, weil man den Wasserstoff verdichten muss auf 1000 Bar. Ja, das scheint mir doch recht hoch. Und die LKWs, die zum Tanken dann mit Wasserstoff rumfahren würden, könnte man maximal auf 50 Bar verdichten. Das heißt, erstens mal ist es viel zu gefährlich, weil die Idee wäre ja die gewesen, den Wasserstoff in der Wüste in der Sahara zu produzieren und dann ranzuschaffen, um dann eben praktisch in Tankstellen, Wasserstofftankstellen dann die Autos zu betanken mit flüssigem Wasserstoff. Und da das zu gefährlich ist, das ist ja mehr oder weniger Knallgas, was dann entstehen könnte bei potenziellen Unfällen oder so. Das heißt, es würde zu Riesenexplosionen führen. Oder man müsste eben solche Tanklastzüge entwickeln, die dann irgendwie gebunden oder was weiß ich, wie diesen Wasserstoff transportieren. Also die Idee wäre die, halt den Wasserstoff vor Ort zu produzieren an diesen Tankstellen und der müsste dann dreifach verdichtet werden und zwischengekühlt und die Energiebilanz ist dann so schlecht, dass man sagen muss, es lohnt sich einfach dann nicht mehr. Es ist uninteressant. Und Fuel Cell findet er auch aus dem Grund nicht praktikabel. Zum einen sind die gar nicht geeignet für LKWs, weil die heiß laufen. Man bekommt die Hitze angeblich nicht abtransportiert. Und ja, und zum anderen braucht man auch extrem reinen Wasserstoff. Er würde dann eher noch favorisieren über praktisch Treibstoff. Also, dass man mit Wasserstoff ja, künstlichen Treibstoff herstellt. und dann das wiederum in Verbrennermotoren verbrennen würde. Also angeblich wird da schon ein Werk in Chile gebaut, um synthetische Kraftstoffe zu entwickeln und herzustellen. Das wäre halt seine Meinung. Aber meine Meinung ist ganz klar, dass ich sage, es ist sowas von offensichtlich, dass es da keinen Weg mehr zurück gibt, dass sich diese Batterietechnologie durchsetzt. Schon jetzt sind die Batterien annähernd konkurrenzfähig. Und ich sage immer, man kann das vergleichen mit dem Moore's Law, mit der Integrationsdichte der Schaltkreise oder auch die Geschwindigkeit von Rechnern, die sich alle 3 Jahre verdoppelt. Da hieß es ja, das wird irgendwann mal zu einer Abflachung der Kurve kommen, weil irgendwann mal sind da Grenzen gesetzt, da geht es dann nicht mehr weiter. Wir sind jetzt schon bei blauem Licht. Ja, dass diese integrierten Schaltkreise mit blauem Licht hergestellt werden, weil die Wellenlänge eben geringer ist und irgendwann mal ist es dann, liegt es an den Grenzen der Wellenlängen, dass man einfach nicht mehr weiter verdichten könnte, war die Annahme. Und was ist? Mittlerweile ist die Verdopplungsrate liegt bei unter 2 Jahren, wird also immer noch schneller. Wenn man das bei Batterien ähnlich ansetzt, dass man sagt, die Energiedichte und die Kostenkurve werden immer führen zu immer weiteren Fortschritten. Ja, wenn man die dann extrapoliert, die Kurven einfach, ohne jetzt zu wissen, welche Technologien jetzt in der Pipeline stehen und davon ausgeht, dass die ganze Welt an diesen Batterien jetzt forscht, ja, dass sich der Umsatz oder die Anzahl, die Stückzahl der Batterien in den letzten Jahren verzehnfacht bzw. verhundertfacht hat, dass dann auch hundertfache Budgets und hundertfache Manpower in die Entwicklung von diesen Batterien gepumpt werden, kann man sehr stark davon ausgehen, dass das weiterentwickelt wird. Und wenn man dann halt das dynamisch betrachtet, dann kann man einfach davon ausgehen, dass das kommt. Ja, und dass es dann zu Schnittpunkten kommt. Tesla hat jetzt schon angekündigt, ein Model S. Momentan sind die maximalen leistungsfähigsten Modelle, nennen sie Ludicrous Mode. Und die nächsten sind dann im Plaid Mode. Anhand von irgendwelchen Science-Fiction-Serien haben sie das abgeleitet. Ja, Plaid Mode heißt dann, das Model S hat dann etwa 1200 PS. Ja, die neue S-Klasse von Mercedes hat gerade mal 500 PS. Das erscheint mir dann schon fast untermotorisiert im Vergleich dazu. Hat 400 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit, eine Beschleunigung von unter 2 Sekunden von 0 auf 100, eine Reichweite von über 1000 Kilometern und eine Standzeit der Batterie von 1 Million Kilometern. Zusätzlich die ganzen Vorteile, die Batterie getriebene Fahrzeuge mit sich bringen. Durch das, dass man einen Frank hat, also wie Trank, ja, also wie einfach eine erhöhte Knautschzone im vorderen Bereich, weil man keinen Motorblock drin liegen hat. Stattdessen hat man im Unterboden die Batterie verbaut, die auch als Aufprallschutz dient. Ja, die Sicherheitswerte sind überragend von den Tesla-Fahrzeugen, weil sie eben konstruktionsbedingt diese Vorteile bieten. Ja, dann die Rekuperationsmöglichkeit, also beim Bremsen praktisch die Energie zurückgewinnen und nicht einfach nur praktisch verbrennen. Ja, und dann praktisch Verzicht auf Bremsscheiben, weil durch dieses Rekuperieren braucht man zum Großteil gar nicht mehr bremsen. Wegfall einer großen Anzahl von Bauteilen, ja, in einem Elektroauto ist fast nichts. Es sind nur Batterien und Elektromotor und der Rest sind dann der zentrale Rechner, was auch wieder ein Vorteil ist von Tesla, dass sie nicht zig Steuergeräte haben, die untereinander zu Interferenzen führen und nicht abgeglichen werden können, ist es viel systematischer alles aufgebaut. Aber das ist jetzt Spezifikas von Tesla. Und ja, also allein wenn man diese Leistungsdaten vergleicht, sieht man schon, das sind die Verbrennungsmotoren sind einfach komplett ausgereizt. Ja, mit Leichtigkeit. Bei Elektromotoren braucht man auch keine Schaltung, keine Getriebe, nichts. Die Motoren lassen sich ohne Gangschaltung hochbeschleunigen. Also diese Varianz des Drehzahlbereichs ist wesentlich höher. Dann die Zugkraft ist höher. Was natürlich noch kritisch ist, auch wenn sie jetzt schon das ankündigen, 1000 Kilometer Reichweite, muss man halt sehen, dass natürlich unter Kälte ein Kumpel von mir, ich habe ja diese Erfahrung, weil ich eben 3 Jahre mit dem Tesla Model X rumgefahren bin und ein Kumpel hat auch den mal ausgeliehen, hat gesagt, ja, wenn man natürlich einen Anhänger dran hängt, dann schrumpft die Reichweite relativ schnell auf die Hälfte. Und wenn man sagt, im Winter schrumpft es nochmal auf die Hälfte, dann bleiben von den 1000 Kilometer Reichweite dann auch bloß noch 300 Kilometer übrig. Deswegen brauchen, eigentlich muss die Reichweite in Richtung 2000 Kilometer gehen. Vor allem dann auch, wenn die LKWs kommen. Aber das geht in diese Richtung. 2000 Kilometer Reichweite. Also 1000 Kilometer wurde ja schon angekündigt. Und IBM hat ja auch schon einen Akku jetzt entwickelt, der komplett ohne diese seltenen Erden auskommt, wie Lithium und Kobalt und so weiter, wo man sagt, ja, das ist ja alles problematisch und es gibt ja gar nicht genug von diesen Rohstoffen, um so viele Akkus zu bauen. Ja, schon jetzt Tesla, die meisten denken, weil das Lithium-Ionen-Batterie heißen, dass da im Wesentlichen Lithium und Kobalt verbaut ist, das macht nur 3% aus von der Batterie. Der Rest sind gängige Materialien wie Chrom oder Kohlenstoff oder so, was in diesen Batterien verbaut ist. Das sind nur ganz geringe Volumenanteile, ja, für die Kathoden. Und da habe ich halt nicht den Eindruck, dass sich der Professor Indra da überhaupt damit befasst hat, um sich dann entsprechend qualifiziert äußern zu können. Das hört sich alles recht oberflächlich an. Ja, und dann muss man ganz grob die Zahlen anschauen. Also Tesla fertigt jetzt in Grünheide ein Werk mit einer Fläche von 600.000 Quadratmetern. Ja, nur zum Vergleich, das Werk von Mercedes hier in Sindelfingen hat gerade mal, ich glaube, noch nicht mal 200.000 Quadratmeter Fertigungsfläche. Und Tesla fertigt hier in Deutschland dann 40 Gigawatt an Batterien, genauso 40 Gigawatt in Shanghai und 40 Gigawatt sowieso schon in Fremont bzw. in Nevada. Und momentan ist die Weltfertigung weiß ich jetzt nicht, aber etwa, was weiß ich, wenn man sagt, angeblich fertigt ja Tesla mehr Batterie mit Panasonic zusammen als die ganze Rest der Welt. Also da gehören dann Samsung, Kattel, das sind die anderen LG, die fertigen auch im großen Stil Lithium-Ionen-Batterien. Also das ist Korea und China und vielleicht, also Panasonic ist ja aus Japan. Also in Fernost, die haben die Expertise für die Fertigung und ich finde es echt schlimm, dass Bosch hier sich da abhängen lässt und gar keine Anstalten macht, da versucht mitzuhalten. Ja, also Elon Musk meint, innerhalb von den nächsten Jahren ist der Bedarf mindestens 1 Terawatt. Ja, für die nächsten 10 Jahre braucht man jährliche Produktionsleistung an Batterien. 1 Terawatt. Also 1000, mindestens 100 Mal so viel, wie jetzt Mercedes fertigt. Ja. Weil 10 Gigawatt mal 100 wären 1 Terawatt. Und ja, nur mal von gesehen von der Flotte her, wenn man sagt, okay, in Deutschland sind dieses Jahr die höchste Anzahl von Fahrzeugen, die je zugelassen wurden, nämlich 50 Millionen bei 80 Millionen Einwohnern. Also man kann sagen, in jeder Familie ist mindestens ein Auto vorhanden. Kann man sagen, zum einen dauert das, um diese Flotte auszutauschen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Tesla vielleicht ab nächstem Jahr in Deutschland 500.000 bis 1 Million E-Fahrzeuge produziert und VW vielleicht auch 2 Millionen in Deutschland. Würden die alle jetzt nach Deutschland verkauft werden, diese 3 Millionen Autos, und man davon ausgeht, dass man dann keine 50 Millionen, sondern bloß noch 20 Millionen braucht an Autos für die Zukunft. Das ist ja die andere Prognose von Elon Musk, der sagt, über dieses Self-Driving und Robotaxis braucht man dann nicht mehr so viele Autos. Die Autos stehen ja zum Großteil nur rum. Das heißt, also über diese Self-Driving-Flotte verzichtet man auf einen Großteil der Flotte. Dann braucht man trotzdem etwa 10 Jahre, um diese ganze Flotte allein nur in Deutschland umzurüsten in E-Autos. Also das heißt, man braucht 10 Jahre bei der Produktion, die vielleicht jetzt angedacht ist für ab nächstem Jahr oder übernächstem Jahr, von circa 3 Millionen Autos pro Jahr, um diese Flotte auszutauschen. Das heißt, es gibt noch 10 Jahre noch Verbrennungsmotoren, weil es gar nicht geht, so schnell die zu fertigen. Und Tesla wird wahrscheinlich in 2-3 Jahren ihre Autos gar nicht mehr verkaufen, sondern nur noch vermieten. Ja, die betreiben dann ihre Flotte selbst im eigenen Netz. Und ja, das muss man halt alles im Hinterkopf haben, um sich ein grobes Bild machen zu können, wo die Reise hingeht. Das heißt, man muss sich dann schon ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und sich nicht nur mit der Technologie befassen, die man halt, mit der man sich halt gerade auskennt. Ja, und da muss man aufgeschlossen sein und das kritisiere ich eben bei dem Professor Indra. Und da hier mit Stimmung zu machen mit irgendwelchen E-Racing-Strecken ist völlig daneben. Ja, das kann er ja komplett ausblenden, das ist ja nicht relevant. Die größeren Probleme dürften sein, diese Supercharger-Netzwerke in dem Maße jetzt aufzubauen für diese Riesenstückzahlen. Und dann die Mega-Charger-Netzwerke für die LKWs. Und der Bedarf an Batterien wird riesig sein. Ja, also selbst wenn neue Entwicklungen kommen, die könnten gar nicht so schnell skalieren. Ja, wenn jetzt IBM, bis diese Batterie, die IBM jetzt entwickelt hat, bis die Serienreife hat und dann in den Stückzahlen produziert werden kann, gehen 3, 4 Jahre rum. Selbst wenn Bosch jetzt nachträglich die Entscheidung fällen sollte, in die Batterieentwicklung einzusteigen, brauchen sie ja schon mal 4 Jahre, bis sie auf dieses Niveau kommen. Und sie müssten, nur zum Vergleich, Tesla investiert hier 2 Milliarden in Grünheite. Ja, die Schweden, das ist ein Ex-Mitarbeiter von Elon Musk, der bei Stockholm eine riesen Batteriefertigung gerade aufzieht, mit VW zusammen oder für VW. Die haben circa 3 bis 4 Milliarden investiert. Bosch müsste also, wenn sie jetzt Batterien fertigen wollten für ganz Europa oder für die deutschen großen Automobilfirmen, in dieser Größenordnung investieren. 4 bis 10 Milliarden müssten sie investieren. Und das war halt dem Denner zu riskant. Ja, aber sie verlieren halt dann. In diesen Schlüsselbereichen macht Bosch nichts. Ich sehe nicht, dass Bosch Self-Driving mit AI entwickelt. Also Datensammlung und ein komplett anderer Ansatz als die bisher, die dieses Self-Driving vorantreiben. Das ist einfach, mir erscheint das alles viel schlüssiger, was Tesla hier macht. Wie Tesla hier, und das ist einzig und allein diese Führungsfähigkeit. Ja, man hat hier immer, ich hatte früher auch noch Respekt vor Professorentitel und von hochdotierten Führungskräften. Mittlerweile ist dieser Respekt völlig verloren gegangen, weil ich gesehen habe, welche idiotischen Entscheidungen auf höchsten Ebenen getroffen werden, die man wirklich, also als normaler, wie ich habe ja wirklich keine größere Ahnung oder Expertise oder mich groß mit der Materie jetzt im großen Stil auseinandergesetzt. Es ist ganz auf ganz flacher Ebene, wo ich mich hier damit befasse. Aber ja, ich meine, ich habe ja dieses Recht, mich zu äußern. Und ich äußere mich hier und meine Meinung ist die, dass hier einiges falsch läuft. Und ich kann durchaus auch mit diesem minimalen Wissen, was ich habe, kann ich schon erkennen, ob einer Bullshit erzählt. Und dieser Professor Indra erzählt zumindest im Bereich Elektromobilität eine Menge Bullshit. Man merkt halt, dass er wirklich hier sich nicht tiefer damit befasst hat. Ja, was ich immer schon sage, das eigentliche Wesentliche, worauf es ankommt, ist dieses Self-Driving. Das schätze ich noch höher ein als die Entscheidung, welches Antriebskonzept, ob jetzt Fuel Cell oder Wasserstoff oder Verbrennungsmotor oder synthetische Treibstoffe oder Batterien oder welche Batterietechnologie auch immer. Wobei ich einfach aufgrund der Massen davon ausgehe, einfach weil man schon sieht, das sind Skalierungseffekte. Ja, das geht ganz klar in Richtung Batterie. Das wird sich durchsetzen. Und aber worauf es dann ankommt, ist dieses Self-Driving. Und da hat tatsächlich Tesla 10 Jahre Vorsprung. Und dann kommen diese komplett neue Einstellung. Man wird nicht mehr, man findet es heutzutage, ist es ja schon, ich habe schon einen Großteil meiner Kosten beim Autofahren waren Strafzettel oder Parkkosten. Ja, und das fällt alles weg durch dieses Self-Driving. Und wenn man einfach das mal gewohnt ist, dass man hier von einem Robotaxi abgeholt wird und abgesetzt wird, wo auch immer, dass man für den jeweiligen Einsatzbereich sich jedes Mal ein spezifisches, für die Situation angepasstes Auto kommen lassen kann. Wenn ich nach Hamburg fahren will mit dem Auto, dann nehme ich eins für Langstrecken, ein geeignetes, so in der Richtung Model S mit 1200 PS, mit 400 Spitze. Und wenn ich hier ins Dorf fahre, dann lasse ich so eine Art Smart kommen, ja, wo ich durch die engen Straßen gut durchkomme. Ja, das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Was ich auch langsam erkenne, ist, dass, also ich habe es jetzt hier mehrfach schon erlebt, dass Demokratie wird hier immer als vorteilhaft dargestellt. Ja, aber Demokratie hat auch viele Nachteile. Man merkt jetzt hier allein in unserem Dorf, was für ein Theater das ist mit der, wir wollen hier eine Tellishalle bauen und es geht einfach nicht vorwärts. Man braucht hier 2 Jahre, bis man nur so eine mickrige Tennishalle irgendwo hin bauen kann. Und weil zu viele Stellen hier reinreden, muss man sagen, es ist unerträglich. Oder hier Flughafen Berlin, ja. Wie lange haben die gebraucht? 10 Jahre, 20 Jahre bald, um den Flughafen zu bauen. Die Kosten haben sich verdreifacht. Ja, in China bauen die jedes Jahr 2 Flughäfen. Die bauen jede Woche ein Kraftwerk momentan. Also, da muss man sagen, in diesen Ländern wie Singapur, China, Dubai, das sind überall Autokratien am Werkeln. Da wird es einfach durchgeboxt. Natürlich wird da nicht auf Menschenrechte geachtet. Und die Leute müssen ganz vorsichtig sein, damit sie, wer da dem Xi dazwischen funkt, der landet gleich im Knast. Aber letztendlich, wenn sie die Klappe halten und letztendlich haben sie Vorteile ja im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren, die Bevölkerung. Und es kommt hier zwangsläufig zu einer Art Race to the Bottom. Ja, das heißt, das effizienteste System setzt sich durch zu Kosten von Menschenrechten und vielleicht auch Umweltschutz und Klima. Und so weiter. Das wäre das nächste Problem. Aber ich sage ja, man muss das sehr komplex, das Ganze betrachten. Da fließt alles ineinander. Es ist nicht so trivial, dass man einfach nur... Elon Musk ist auch nicht so einfach zu durchschauen. Er gibt zwar nach außen vor hier, dass er seine Patente offenlegt. In Wirklichkeit glaube ich das nicht. Der hat in China hat er gesagt, ich baue da nur mein Werk in Shanghai, wenn wir da keine Chinesen mit, wir wollen nicht mit einem anderen, mit einer chinesischen Firma zusammenarbeiten. Er hat es als erster durchgesetzt. Mittlerweile hat es China handhabt das mittlerweile lockerer. Ja, die lassen durchaus auch Firmen ohne diese Rahmenbedingungen, die sie vorher vorgegeben haben, im Land produzieren. Aber daran sieht man ja, dass, oder hier auch mit dem Self-Driving, Tesla hätte ja durchaus die Chips bei Nvidia entwickeln lassen können. Aber Tesla oder Elon Musk im Speziellen hat durchaus erkannt, dass das eine Schlüsselqualifikation ist, diese Fähigkeit, Self-Driving-Technologie zu entwickeln. Und dass er das natürlich nicht dann offenlegt oder will, dass andere davon profitieren. Deswegen hat er einen eigenen Chip entwickelt, den besten Chip-Entwickler der Welt hat er engagiert und hat diesen Chip selber entwickelt. Das heißt, er schaut da schon, dass er betriebswirtschaftlich sinnvoll hier vorgeht und nicht altruistisch, ich mache nur Gutes für die Welt. Und Ja, das meine ich halt, dass er hat zwar dieses Vehikel Umweltschutz und mag sein, dass er da auch wirklich daran glaubt, dass man Gutes tun muss und so, aber letztendlich geht es ihm an erster Stelle jetzt erstmal Tesla voranzubringen und dann in zweiter Linie natürlich auch um den Umweltschutz. Ja, wenn man da die Energiebilanz von den Akkus sieht, kann es tatsächlich sein, dass das gar nicht so vorteilhaft ist, momentan noch. Aber Tesla sagt zum Beispiel, sie verwenden diese Akkus dann in ihren Powerwalls oder ihren Powerstation, wie auch immer. Also man braucht ja dann für diese regenerativen Energien, braucht man dann diese ganzen Akkus. Und da ist es dann egal, wenn die dann bloß noch 50% Charge fähig sind. Und die Degradation ist lang nicht so extrem wie angenommen. Also bei uns war die höchstens 10%. Ja. Und das wird ja immer besser. Also unser Model 3 war der Stand von vor 3 Jahren. Da kann man sagen, gut, die Degradation des Akkus war innerhalb von einem Jahr ist die runter 10% etwa, aber dann blieb sie relativ konstant. Und mittlerweile geht IBM sagen ja, dass sie von 1 Million oder auch Elon Musk 1 Million Meilen hält so ein Akku. Ja, 1 Million, das sind so viel fährt man mit einem PKW normalerweise gar nicht. Das sind vielleicht LKWs, die so viel fahren. Aber wenn jetzt einer pro Jahr 100.000 Kilometer fährt, ist das schon weit überdurchschnittlich. Und länger als 10 Jahre ist so ein Auto normalerweise nicht im Einsatz. Und dann kann man das Auto verschrotten, aber den Akku kann man immer noch ausbauen und dann nochmal 10 Jahre nutzen als Energiespeicher, als stationärer Energiespeicher. Und dann trifft es durchaus auch zu, diese Energiebilanz, dass das dann insgesamt wieder vorteilhaft ist. Und momentan ist es ja so, in China wollen die halt aus ihren Städten die Pollution rausbringen. Ja, und dann sagt man, innerhalb von den Städten möchte man, oder in Stuttgart, ja, da darf man gar nicht reinfahren. Selbst mit einem Diesel darf man da bald nicht mehr reinfahren. Dürfen dann, oder wenn es diese Boring Company dann Tunnel baut, wo man sagt, nee, diese Tunnel sind ohne aufwendige Gebläse und Absaugvorrichtungen. Da können dann nur E-Autos reinfahren, ja, weil diese Tunnels in mehreren Layern übereinander unterirdisch angelegt werden, einfach auch dann mit dieser Überlegung, dass der Durchmesser natürlich quadratisch ansteigt man sagt also, die Breite des Autos ist ausschlaggebend. Wenn ich zwei Spuren habe, dann habe ich das Vierfache an Volumen, was ich rausgraben muss. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, nur Single-Röhren dann zu verbauen und ohne große Absaugungsanlagen. Das heißt, die Kosten sind etwa ein Zehntel von dem. Diese Boring Company ist ja auch eine Firma, die Elon Musk als Abfallprodukt gegründet hat und die jetzt schon mehrere Tunnels gebuddelt haben. Und da sind dann auch nur Elektroautos, die dann da drin fahren können. Das heißt, wer dann effizient in so eine Stadt reinfahren will und diese ganzen Tunnel nutzen können will, der braucht dann ein E-Auto. Das heißt, es gibt mehrere Gründe, die dann für E-Auto sprechen. Und all diese Faktoren sollte man halt auch bei seinen Überlegungen berücksichtigen und nicht nur so eindimensional das Ganze betrachten. Man muss das schon sehr, sehr interdependent diese Überlegungen anstellen und von allen Seiten das betrachten und durchdiskutieren. Wie gesagt, durchdiskutieren, aber dann nicht so absolute, selbstherrliche Äußerungen in den Raum stellen und sich dann so sicher geben. Wobei man schon die erste Ebene Also halt sehr flach. Also bei dem Indra habe ich halt den Eindruck, er hat wirklich noch nicht mal ja, die einfachsten Komplexitäten berücksichtigt, sondern wirklich nur ganz oberflächlich sich hier mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, aber trotzdem, er hat ja auch interessante Impulse gebracht in Bezug auf Wasserstoff. Ja. Das Ganze, man soll ja letztendlich diskutieren. Man sollte aber auch dann offen sein für andere Meinungen, so im Brainstorming-Ansatz. Das finde ich förderlich. Das bringt dann was, dass man sagt, okay, man sollte wirklich offen sein und auch die Risiken dann entsprechend berücksichtigen. Ja, ich sehe halt, dass vielleicht, dass man dann solche Führungskräfte wie die von Bosch und Mercedes halt überzeugen kann. Für Mercedes ist wahrscheinlich der Zug schon abgefahren. Die haben zu spät losgelegt. Die werden früher oder später vermutlich von Geely übernommen. So wie Volvo auch. Was nicht das Schlechteste wäre, vermutlich. Ja, Volvo geht's besser denn je mit Geely zusammen. Okay.